Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Sexualisierte Gewalt ist in der französischen Kulturszene kein Einzelfall, sondern diese Gewalt ist systematisch und sie betrifft auch Minderjährige. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchungskommission des französischen Parlaments. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es um die über Jahrzehnte gewachsene Erinnerungskultur in Argentinien, die unter der aktuellen Regierung jetzt aber bedroht ist, und um Kunst im Kollektiv. Es geht um eine besondere Künstlerfreundschaft in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Zuerst aber müssen auch wir heute nach Berlin schauen, wo sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben. Mein Kollege Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio hat ihn in Windeseile gelesen und dabei für uns vor allem auf das Wörtchen Kultur geachtet. Auf welche kulturpolitischen Ziele haben sich Union und SPD also verständigt, Wladimir?
Also erstmal eine sehr selbstbewusste Kulturpolitik des Bundes, die wird hier unterstrichen. Nicht nur eine Ergänzung der Länder, die ja nun eigentlich die Kulturhoheit haben, sondern gestaltend. Und ein bisschen Poesie muss auch sein, da steht der Satz, unsere Kultur ist das Fundament unserer Freiheit. Das heißt konkret, Förderung der Kultur, Schaffung der Bedingungen, dass sie florieren kann. Das ist die Förderung der Filmwirtschaft mit Steueranreizen und Investitionsverpflichtungen für Streamingdienste. Eine strukturelle Verlagsförderung, Kampf gegen Antisemitismus. Da steht der Satz, wir fördern keine Projekte, die antisemitische Ziele verfolgen. Eine mögliche Antisemitismus-Klausel wird hier nicht erwähnt, aber das könnte eine Vorlage dafür sein. Das ist ja sehr umstritten, darüber haben wir auch schon ausführlich berichtet. Das werden wir sehen, was dabei wirklich rauskommt. Da geht es ja auch darum, das rechtssicher zu gestalten. Auch das steht drin, dass es rechtssicher sein muss. Systematische Förderung oder eine systematischere Förderung der freien Szene. Da gab es ja massive Ausfälle im letzten Haushalt. Das steht ja auch drin. Mindestgagen für Künstler bei Bundesförderung. Das ist natürlich auch eine Forderung der SPD, die damit reingekommen ist. Förderung von Bibliotheken zum Beispiel, dass sie sonntags öffnen können. Förderung von Kultur im ländlichen Raum. Einsatz für Vielfalt, Erinnerungskultur ganz zentral. Viele tatsächlich Bestandteile in diesem Koalitionsvertrag, da geht es auch um Erinnerungskultur. Ein Konzept, das mit den Gedenkstätten gemeinsam auf Augenhöhe entwickelt werden soll. Eine Sicherung des kulturellen Erbes, etwa auch der Heimatvertriebenen. Sicherung der Clubkultur, KI-Förderung mit Blick auch auf Urheberrechte. Also es ist sehr breit, sehr viel und durchaus sehr selbstbewusst. Das merkt man, das kommt hier wirklich durch.
Vieles davon war ja schon bekannt. Es war doch einiges durchgesickert und öffentlich geworden während der Koalitionsverhandlungen schon. Steht in diesem Koalitionsvertrag irgendetwas, das dich überrascht hat?
Also es gibt, ich sag mal, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Zum einen die Förderung von Minderheiten. Das gab es so explizit in einem Arbeitspapier der AG Kultur und Medien, das wir ja auch schon vorgestellt haben, das ja vor zwei Wochen zumindest geleakt worden ist, so stand es nicht drin. Und hier steht also, dass Dänen, Sorben und bemerkenswerterweise auch Sinti und Roma als Minderheit in Deutschland gefördert werden sollen, kulturell gefördert werden sollen. Wir werden sehen, wie das dann praktisch aussieht. Und dann gibt es Dinge, die wirklich drin geblieben sind, von denen ich dachte, sie würden rausverhandelt werden, etwa von der Union. Eine Abgabe von Online-Plattformen, die Medieninhalte nutzen. Also das betrifft ja einen großen Teil von kommerziellen Online-Plattformen, die journalistische Inhalte nutzen, um Werbeeinnahmen zu generieren, ohne Abgaben dafür zu zahlen. Das soll zumindest geprüft werden, hätte aber weitreichende Konsequenzen, auch europäisch. Und drin geblieben ist auch, bemerkenswerterweise, die schon erwähnte strukturelle Verlagsförderung. Das kostet bares Geld, das sind 10 Millionen Euro im Jahr. Dafür aber ist weggefallen, was auch bemerkenswert ist, die Mehrwertsteuer für Zeitungen sollte eigentlich erlassen werden. Die war immer oder ist 7%, die sollte auf 0 gesetzt werden. Das ist wieder rausgekommen aus diesem Vertrag, steht nicht mehr drin. Das hätte allerdings 700 Millionen Euro gekostet.
Ein Knackpunkt in den Verhandlungen war die Frage, ob Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden soll. Das hätte Folgen für die öffentliche Kulturförderung, die damit ja verfassungsrechtlich festgeschrieben wäre. Wie haben sich Union und SPD da geeinigt?
Das ist wieder raus. Die SPD wollte das. Das war einer der ganz wenigen Punkte in diesem Arbeitspapier, also der Arbeitsgrundlage für den eigentlichen Vertrag, was noch rot gekennzeichnet war, das Zeichen für die SPD. Das ist wieder raus. Das wollte die Union sowieso nicht. Die SPD wollte es aber. Da sieht man natürlich auch die Kräfteverhältnisse, vor denen wir hier stehen.
Die SPD wollte ursprünglich auch mal ein eigenständiges Kulturministerium oder war zumindest offen für diese Idee. Das war in den Verhandlungen aber schon relativ schnell wieder vom Tisch, oder?
Ja, das stand nicht mal in diesem Arbeitspapier mehr drin. Das war ja eine Wahlkampfforderung oder ist schon lange eigentlich ein Ziel der SPD. Die Union will es nicht. Es ist jetzt eindeutig so. Und Friedrich Merz hat es heute auch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags sogar nochmal explizit erwähnt, dass es eben wichtig ist für die Union, dieses Kulturstaatsministerium im Kanzleramt zu haben. Das bleibt also alles, wie es ist. Hat Vor- und Nachteile während der Diskussion für sich. Aber auf jeden Fall bleibt es in der Nähe des Kanzlers und auch direkt beim Kanzler zugeordnet im Kanzleramt. Das hat Vor- und Nachteile.
Dann kommen wir noch kurz zu der Personalie, die uns alle interessiert. Es gibt schon Medienberichte, dass der Berliner Kultursenator Joe Ciallo von der CDU jetzt Kulturstaatsminister werden solle. Ist das schon bestätigt?
Das ist nicht bestätigt. Das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Da müssen wir uns noch gedulden. Es wird viel über Personal spekuliert, natürlich. Aber erst einmal muss die SPD ja auch die Partei über diesen Koalitionsvertrag parteiintern abstimmen. Dann wird es noch einen kleinen Parteitag der CDU geben. Also müssen noch ein paar Tage gedulden. Aber klar, Joe Ciallo ist ein Name, der gehandelt wird, aber es gibt auch noch andere. Christiane Schenderlein zum Beispiel, die kulturpolitische Sprecherin der Union im Bundestag, ist auch eine Möglichkeit. Eins ist sicher, die SPD bekommt diesen Posten nicht.
Die Kultur im Koalitionsvertrag. Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Die MeToo-Bewegung hatte es in Frankreich anfangs schwer, mittlerweile aber ist auch die französische Kulturwelt längst aufgewacht. Dazu beigetragen haben Frauen wie Gisèle Pelicot, die den Vergewaltigungsprozess gegen ihren Mann vergangenes Jahr in Avignon bewusst in die Öffentlichkeit getragen hat. Oder auch die Schauspielerin Judith Godrèche, die zwei Regisseuren Missbrauch vorgeworfen hat und sich seitdem für Aufklärung von sexueller Gewalt in der Filmbranche einsetzt. Ihr Engagement hat unter anderem zu einer Untersuchung durch das französische Parlament geführt. 6 Monate lang haben sich Abgeordnete mit MeToo-Fällen in der französischen Kulturszene befasst und jetzt einen Bericht vorgelegt. Deutschlandfunk Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess mit den Details.
Ein System, das sexualisierte und moralische Gewalt in der Kulturbranche fördert, das haben Erwan Balanant und 30 weitere Abgeordnete entdeckt. Balanant ist Berichterstatter der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Über Monate haben der Zentrumspolitiker und die anderen Parlamentarier mit 350 Persönlichkeiten aus der Film-, Schauspiel- und Medienwelt, der Mode- und Werbungsbranche gesprochen. Mehr als 300 Seiten umfasst der bedrückende Bericht über erniedrigende Witze und Bemerkungen, sexuelle Aggressionen, Vergewaltigungen und misshandelte Kinder. Sandrine Rousseau ist Vorsitzende der Kommission. Die Grünen-Politikerin beschreibt im Radiosender France Inter die Aussagen der Zeuginnen. Die Opfer sind zitternd zu uns gekommen, zitternd wie Blätter. Wir hatten sie oft vorher 4-5 Mal am Telefon, um zu erklären, wie alles ablaufen wird. Manche wollten absagen, sind dann aber schließlich doch gekommen. Sehr oft hatten sie einen geschriebenen Text dabei, weil sie sich nicht vorstellen konnten, ihre Gefühle zu kontrollieren ohne diesen schriftlichen Text. Die Schauspielerin Agathe Pujol berichtete über ihre frühen Jahre am Theater, über eine versuchte Vergewaltigung, über Arbeiten ohne Bezahlung, über die Einsamkeit und die Flucht in den Alkohol. Der wurde an der Theaterbar an alle ausgeschenkt, egal welches Alter. Aus dem Bericht spricht auch die allgemeine Härte des Geschäfts. Schauspielerinnen wird gesagt, das sei kein Beruf für Schwache. Ein Regisseur will eine 15-jährige Darstellerin unter Schmerzen filmen, nachdem sie sich an der Hand verletzt hat, denn das sei eine starke Szene. Die Schauspielerin Judith Godrèche, auf deren Aussage hin die Untersuchungskommission ins Leben gerufen wurde, bestätigt: Das Problem ist, dass wir in einem Beruf sind, in dem man uns sagt, das ist keine Arbeit, das ist eine Leidenschaft. Das Kino ist eine große, inzestuöse Familie. Der Machtmissbrauch ist der gleiche wie in der Kirche oder den Schulen. Erwan Balanant bezeichnet den Kulturbetrieb als Maschine, um Talente zu zermalmen. Als Gründe sieht er prekäre Arbeitsverhältnisse und die Sorge, den Job zu verlieren, wenn man über Missstände spricht. Es gibt diesen Kult um Talent. Wir verzeihen dem Genie alles. Es gibt in Frankreich eine kulturelle Sonderstellung und die darf nicht verdorben werden. Und wir haben eine gewisse Anzahl von Männern und Frauen, die Talent haben, wichtig sind, manchmal viel Macht besitzen und diese missbrauchen. In einem hierarchischen Milieu, in dem man unter sich bleibt. Alle kennen sich und keiner spricht. Damit sich das ändert, schlagen die Abgeordneten fast 90 Maßnahmen Maßnahmen vor, darunter ein Verbot sexualisierter Darstellungen von Minderjährigen mit nur wenigen Ausnahmen. Bei künstlerischen Darstellungen von Minderjährigen soll außerdem ein gesetzlich Verantwortlicher dabei sein. In der Strafprozessordnung sollen Arbeitgeber verpflichtet werden, sexualisierte Gewalt zu melden. Intime Szenen wollen die Parlamentarier flankieren lassen durch, wie es heißt, detaillierte Klauseln im Vertrag und die Möglichkeit für Darsteller, sich an einen speziellen und dafür ausgebildeten Koordinator zu wenden. Der Bericht empfiehlt unter anderem auch, dass Castings nur tagsüber und in professionellen Räumen stattfinden dürfen und nicht in Hotelzimmern oder privaten Wohnungen. Nacktszenen sollen sie ausschließen. Judith Godrèche bestätigt. Beim Casting ist man allein im Zimmer mit einem Regisseur oder einer Person, die ein Komplize sein kann. Gerade ein Kind darf hier nicht allein sein. Das Kräfteverhältnis ist dermaßen unausgeglichen. Hinzu kommt die Aura des Regisseurs, der Wunsch, einen Film zu machen und das, was das Kino für die Gesellschaft bedeutet. Die Abgeordnete Sandrine Rousseau nennt das Beispiel einer anderen französischen Schauspielerin. Sarah Forestier erzählt, dass man von ihr mit 15 in einem Casting verlangt hat, ein Ei in ihre Vagina zu stecken, um zu wissen, ob sie dazu fähig ist. Obwohl in dem Film keinerlei derartige Szene vorkommt. Das ist absolut skandalös und völlig untragbar. Hervé Ballanon verspricht, die Vorschläge des Berichts seien nur der erste Schritt, um einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Die Arbeit habe erst begonnen. Judith Godrèche betont, es ist jetzt wichtig, dass dank dieses Berichts die Politik das Thema aufgreift und dass dann niemand mehr sagen kann, wir haben nichts gewusst.
Christiane Kess über einen Bericht von französischen Abgeordneten zu sexualisierter Gewalt in der Kulturszene. Goethe und Schiller, Picasso und Matisse oder Andy Warhol und Keith Haring. In der Kunst- und Kulturgeschichte finden sich viele berühmte Beispiele für Künstlerfreundschaften. Meistens ist dabei die Rede von Duos, also von zwei Künstlern oder seltener auch Künstlerinnen, die sich nahe standen und sich gegenseitig beeinflusst haben. Das Museum Brandhorst in München stellt jetzt aber gleich 5 Freunde vor. Heute würde man wahrscheinlich von einem Künstlerkollektiv sprechen, aber so haben die 5 US-amerikanischen Künstler, um die es geht, ihre Zusammenarbeit in den 50er bis 70er Jahren noch nicht gelabelt. Die 5 Freunde, das waren der Tänzer Merce Cunningham, der Komponist John Cage und die bildenden Künstler Robert Rauschenberg, Cy Twombly und Jasper Johns. Sie alle verband Freundschaft, teilweise Liebe und vor allem die Kunst. Julian Ignatowitsch über eine Ausstellung für Augen und Ohren.
Am Anfang war alles stille. Fast. Ein paar einzelne Töne hat Musiker John Cage dann doch komponiert für die Performance Stillness, Stillstand des Tänzers Merce Cunningham. Noch berühmter sind die 4 Minuten 33 komplette Stille, aufgenommen in einem leeren Proberaum. Cages bekanntestes Werk, das wiederum auf die White Paintings Bezug nimmt, die monochrom weißen Gemälde des Künstlers Robert Rauschenberg, die dieser, das weiß fast niemand, in Zusammenarbeit mit seinem Freund und Kollegen Cy Twombly malte. Hier im ersten Raum der Ausstellung zeigt sich also schon, am Beispiel der weißen Stille, wie verwoben das Werk der 4 Künstler ist. Dazu kommt, etwas später, Jasper Johns und malt Large White Numbers, große Zahlen ganz in Weiß. Und damit sind es 5 Freunde im Museum Brandhorst. 5 besondere Freunde, meint Direktor Achim Hochdörfer.
Ich glaube, was wirklich besonders ist, dass alle 5 Künstler eine große Karriere gemacht haben. Oft ist es ja dann auch so, dass ein oder zwei oder drei von so einem Freundeskreis dann nicht so berühmt werden. In dem Fall ist es wirklich, dass alle 5 so eine wirklich große Weltkarriere fast schon gemacht haben.
Weltkarrieren, die Anfang der 50er Jahre so richtig Fahrt aufnehmen. Am Black Mountain College treffen Rauschenberg und Twombly, damals ein Paar, auf Cage und Cunningham, lebenslang ein Paar. Die 4 unterschiedlichen Künstler beginnen zu kollaborieren, über die Grenzen ihrer jeweiligen Kunst- und Ausdrucksformen hinweg, erklärt Jemaz Civior, Direktor des Museum Ludwig in Köln, das die Schau im kommenden Herbst zeigen wird.
Das Interessante auch, dass das Black Mountain College ja quasi die amerikanische Antwort auf das europäische Bauhaus war, wo ja Interdisziplinarität ein ganz großes Thema war, also der Austausch der verschiedenen Künste. Und deshalb, glaube ich, konnte auch diese Institution Black Mountain College dienen wie so ein Inkubator für 4 von diesen 5.
Ein paar Jahre später kommt dann der jüngste Jasper Jones dazu, schaut sich manches ab und geht im Atelier von Rauschenberg in der Fulton Street in Manhattan, New York, ein und aus. Die Ausstellung zeigt nicht nur die bekanntesten Werke der 5 Künstler aus dieser Zeit bis Ende der 70er Jahre, etwa Rauschenbergs Red Paintings oder Jones' Flags und Targets, sondern sie lässt eben auch die Freundschaft sichtbar werden, durch Fotos, Briefe, Musik, Videoaufnahmen und Widmungen. Die Zusammenarbeit gipfelt in Merce Cunninghams Dance Company, in der John Cage als musikalischer Direktor und erst Rauschenberg, dann Jones als künstlerische Leiter fungieren. Hier entsteht, so könnte man sagen, das gemeinschaftliche Gesamtkunstwerk der 5.
Highlights dieser Zusammenarbeit sind hier zu sehen, Kostüme, und sie sind einfach großartig, auch großartig gestaltet mit einem Wissen über Modeerscheinungen in der Zeit, aber auch mit einem ganz eigenen Stil. Das sind wirklich Kunstwerke, die Rauschenberg und Jones da gemacht haben. Und die Bühnenbilder auch hier, wir sind gerade ja hier in einem Raum mit vielleicht dem bekanntesten Bühnenbild von Jasper Jones, Walk Around Time, das er in Anlehnung an Marcel Duchamps großes Glas gemacht hat.
Die 5 ließen sich inspirieren, von anderen, vor allem aber voneinander. Das zeigt die Schau und thematisiert dabei auch erstmals umfangreich die queeren Liebesbeziehungen. Cy Twombly schreibt in einem seiner Werke an Robert Rauschenberg: Dear Bob, thank you for your friendship, thank you for your love. Im Museum Brandhorst trifft jetzt große Kunst, medien- und disziplinübergreifend, auf große Freundschaft. Und damit thank you for this show.
Und danke Julian Ignatovic fürs Anschauen und darüber berichten. 5 Freunde heißt die neue Ausstellung im Museum Brandhorst in München. Seit bald 1,5 Jahren regiert in Argentinien ein Präsident, der als Mann mit der Kettensäge bekannt wurde. Die hatte Javier Milei im Wahlkampf gezückt und damit eine klare Botschaft gesendet. Als Präsident werde er die staatlichen Institutionen und den Sozialstaat radikal zurechtstutzen, was er dann auch getan hat. Seither gibt es in Argentinien immer wieder Proteste gegen Mileis Sparpolitik, zum Beispiel von Rentnerinnen und Rentnern oder von den Gewerkschaften. Protest regt sich aber auch gegen Mileis Angriff auf die argentinische Erinnerungskultur. Seine Regierung hat die Mittel für die Aufarbeitung der Militärdiktatur massiv gekürzt. Und zuletzt hat eine staatliche Firma eine Statue des bekannten Autors und Menschenrechtsaktivisten Osvaldo Bayer beseitigen lassen. Zwar nicht mit der Kettensäge, dafür mit dem Bagger, berichtet Peter B. Schumann.
So einfach wie die Ultrarechten und Präsident Milei sich das gedacht hatten, lässt sich in Argentinien das Denkmal für einen berühmten Menschenrechtler nicht beseitigen. Denn viele Argentinierinnen und Argentinier empfinden diese Aktion als einen barbarischen Akt. In der Gemeinde des Touristenorts El Calafate in der Provinz Santa Cruz steht aus Protest seit kurzem eine Replik aus Holz auf der Uferpromenade neben dem Ortsnamen, geschaffen von einem lokalen Künstler. Sie zeigt holzschnittartig das bärtige Gesicht von Osvaldo Bayer. Am Hauptgebäude der UBA, der größten Universität von Buenos Aires, hängt eine riesige Fotokopie des Mahnmals in seinem ursprünglichen Zustand. Und die Gemeinde der Provinzhauptstadt von Rio Gallegos, wo das Memorial stand, hat versprochen, es vom selben Künstler wieder aufbauen zu lassen. Was war geschehen? Einen Bagger hatte die staatliche Straßenbaubehörde eingesetzt, um das Mahnmal für Osvaldo Bayer zu zertrümmern. Es war erst vor 2 Jahren von einer lokalen Menschenrechtsgruppe am Stadteingang errichtet worden. Auf dem Sockel hatte gestanden: Willkommen, Sie betreten das Land des rebellischen Patagoniens. Denn der deutschstämmige Osvaldo Bayer hatte 1972 La Patagonia Rebelde veröffentlicht, die Geschichte des Aufstands der Landarbeiter im Patagonien der frühen 1920er Jahre. Sie waren vom Militär zusammenkartätscht und mehr als 1500 von ihnen ermordet worden. Einflussreiche Kreise der Ultrarechten ließen die Straßenbaubehörde eingreifen und die Barbarei sogar in einem Video festhalten. Pablo Grasso, der Bürgermeister von Rio Gallegos.
Die Zerstörung war genauso absurd wie die offizielle Begründung. Die Straße sollte verbreitert werden und dabei störte das Denkmal. Wir werden jedenfalls ein neues von dem Künstler errichten lassen, der das erste schuf. Denn hier geht es um diese offizielle Geschichte, die gerade in Argentinien abläuft.
Um den Kulturkampf, den der Präsident mit der Motorsäge seit Beginn seiner Amtszeit führt, sagt die Soziologin Marcela Perelman.
Er richtet sich zum Beispiel gegen die Menschenrechte, gegen den Feminismus und die Erinnerungskultur. Für Milei ist alles Kommunismus oder Kollektivismus, sogar moderate und konservative Positionen werden von ihm und der Ultrarechten diskriminiert. Sie attackieren alles, was wir als Werte empfinden.
In ihrem Fokus steht besonders die Erinnerungskultur. Die Vergangenheit ist noch heute Thema in der Literatur, in Theaterstücken und Filmen. Auf der Berlinale lief 2024 El Juicio, in dem Ulises de la Orden den ersten Prozess gegen die verantwortliche Militärjunta dokumentierte. Hunderte ehemalige Folterstätten wurden zu Gedenkstätten umgestaltet. Doch die Regierung Milei will keinesfalls noch mehr Licht in dieses düstere Kapitel bringen und hat deshalb deren Budgets auf ein Minimum gekürzt oder komplett gestrichen.
Die Gedenkstätten sind sehr gefährdet. Ihr Unterhalt, die gesamte Funktion ist kaum noch möglich. Viele können nur noch an wenigen Tagen öffnen, denn das meiste Personal musste entlassen werden. Oft werden sie nur durch das Engagement einzelner Leute überhaupt aufrechterhalten.
Unter dem Vorwand einer notwendigen Sparpolitik hat Milei viele erinnerungspolitisch relevante staatliche Institutionen massiv reduziert oder sie ganz geschlossen, wie die Nationale Kommission für das Recht auf Identität, die Verbrechen des Kindesraubs während der Diktatur untersuchte. Noch einmal Marcela Perelman.
Dabei entspricht diese Haltung gar nicht dem ökonomischen Rentabilitätsdenken dieser Regierung, sondern der politischen Entscheidung, mit der Erinnerungskultur Schluss zu machen, die in Jahrzehnten entstanden ist.
Argentiniens Erinnerungskultur ist bedroht, Peter B. Schumann über die Folgen der Politik von Präsident Milei und seiner Regierung. Und in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske geht's zuerst in die USA.
Ja, die Schauspielerin Nina Hoss hat die adlige Gutsbesitzerin in Tschechows Stück Der Kirschgarten schon öfter gespielt. Gerade ist sie damit aber in New York auf der Bühne zu erleben. Die Gutsbesitzerin muss nach verschwenderischen Jahren in Paris ihr Anwesen in der russischen Heimat verkaufen, samt dem geliebten Kirschgarten, ein Symbol für eine untergehende Epoche. Dieses Gefühl der Zeitenwende macht den Kirschgarten heute besonders aktuell, findet Nina Hoss.
Ich habe einen Satz, wo ich sage, you know so sure what's true and what's not. Du weißt so genau, was wahr ist und was nicht. But I'm lost. Ich bin völlig verloren. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich glaube, so geht's uns im Moment eher. Der Student im Stück sagt ja auch, seit wann sind wir denn so feige geworden? Was ist denn, wieso regt sich denn kein Widerstand? Warum machen wir denn nichts? Das kriegt auch tatsächlich immer großen Applaus, seine Rede. Und das hat Tschechow geschrieben. Ist das nicht Wahnsinn?
Nina Hoss war das aus New York zu Tschechows Stück Der Kirschgarten. Der Schriftsteller Salman Rushdie hat kürzlich Voltaires satirische Novelle Candide und der Optimismus gelesen, ein Werk von 1759. Darin flüchtet sich der Held aus den Tumulten seiner Zeit, um einen kleinen Garten anzulegen. Sollen wir tatsächlich so auf die Krisen unserer Zeit reagieren? Fragte Rushdie jetzt provokativ bei einer Gala der amerikanischen Schriftstellervereinigung Authors Guild in New York. Er wurde dort geehrt und hielt eine kämpferische Dankesrede. Gerade die Welt der Kultur stehe unter Beschuss wie nie zuvor, so Rushdie. Und er beendete seine Rede mit den Worten: Es steckt noch Kampfgeist in mir und ich hoffe in Ihnen auch. 2018, da hat die Oscar-Akademie einen Mann mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet, der jahrzehntelang exklusiv für Steven Spielberg gearbeitet hat, Martin Levy. Schauspieler Tom Hanks sagte damals in seiner Laudatio, E.T. oder Schindlers Liste seien zwar gute Filme, aber ohne Marvin Levy hätte sich wohl kaum jemand im Saal die Mühe gemacht, sie anzuschauen. Ein legendärer Presseagent also. Jetzt ist Marvin Levy im Alter von 96 Jahren gestorben. Und der 2002 verstorbene legendäre Surkamp-Verleger Siegfried Unselt war offenbar von 1942 an Mitglied der NSDAP. Das berichtet jetzt die Wochenzeitung Die Zeit. Der Historiker Thomas Gruber stieß danach im Bundesarchiv auf den Beleg für die Parteimitgliedschaft, über die Unselt sein Leben lang öffentlich geschwiegen hatte.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske, danke. Über die Kultur im Koalitionsvertrag haben wir vorhin schon ausführlich berichtet. Was sonst alles drin steht in dem Papier von Union und SPD, das hören Sie gleich nach den Nachrichten bei meiner Kollegin Sarah Zerback in den Informationen am Abend. Und das war Kultur heute mit Enne Seidel. Schönen Abend.